Ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser sechsten Stunde in unserem siebenteiligen Glaubensgrundkurs. Ich freue mich über die Geschwister hier im Gemeindesaal und auch über all diejenigen, die uns jetzt über das Internet zugeschaltet sind. Vorweg zwei Dinge. Einmal das Standardmäßige, also wer zugeschaltet ist oder Telefon hört, der kann sich gerne auch die Skripte von Frau Gessler zuschicken lassen, halt per E-Mail oder per Brief einfach ans Gemeindebüro wenden. Und das andere, ich bin eben gefragt worden, machen wir denn auch eine Sommerpause mit der Bibelstunde? Machen wir. Also am 15. Juli ist die letzte Bibelstunde. Dann bis Mitte August ist keine Bibelstunde, aber bis zum 15. einschließlich ziehen wir das noch durch. Heute und beim nächsten Mal noch Thema des Glaubensgrundkurses. Ja, wir haben das ja einen 7G-Glaubensgrundkurs genannt, oder ich habe den so genannt. Das heißt, wir haben so 7 Einheiten jeweils mit einem G, wo wir sehen, was so wichtig ist für den Glauben. Wir hatten begonnen mit Gottes Wort. In der zweiten Stunde hatten wir über Gott selber nachgedacht, dann im dritten über das Gebet, dann in der vierten Stunde über das Gebot, dann in der letzten Stunde über die Gemeinde. Und heute wollen wir nachdenken über den Gottesdienst als die zentrale Veranstaltung, was einfach Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Nächstes Mal wird es dann gehen um den Glauben. Aber heute, wie gesagt, der Gottesdienst, und ich möchte beginnen mit einer Andacht zu Matthäus 18, 20. Und zwar das Wort, das dort steht halt in der Gemeinderede halt, so nennt ja dieser Redeblock in Matthäus 18 halt, da sagt Jesus Christus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber in Heiland, danke, dass wir heute Abend unter deinem Wort zusammenkommen dürfen in dieser Bibelstunde, um zu schauen auf das, was es ausmacht, Gottesdienst zu feiern, dein Wort weiterzugeben als Gemeinde, dich zu loben und zu preisen, dich zu bekennen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du dieser Bibelstunde deinen Segen schenkst, der Andacht, aber auch nachher der Wortbetrachtung, alles nachdenken über das, was wichtig ist, eben dir zu dienen, aber auch den Dienst von dir zu empfangen. Und dass jeder Einzelne etwas mitnehmen kann aus dieser Stunde, dazu bedarf es deines Geleites und deiner Führung. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Ich werde uns heute mit einem Wort bedenken, das wir zu Anfang und zum Ende ganz häufig hören, das ist das Wort immens. Immens. Also es ist ein lateinischer Begriff und der heißt so viel wie unermesslich groß, riesig groß, gewaltig im Umfang. Das ist ein wunderbares Wort und ich werde es zu Beginn und zum Schluss dann mehrfach gebrauchen. Jetzt hier bei der Andacht möchte ich dreimal über immense Bedeutung sprechen aus diesem Wort, Matthäus 18, 20 halt, über erstens die immense Bedeutung des Namens Gottes, zweitens über die immense Bedeutung der christlichen Versammlung und drittens über die immense Bedeutung der Gegenwart Jesu im Heiligen Geist. Immens, ja, die immense Bedeutung des Namens Gottes. Da haben wir in den letzten Stunden auch immer wieder schon drüber nachgedacht, halt, was der Name Gottes ist. Ich verweise ja immer wieder darauf, als Jesus uns das Beten beibringt, da ist das Erste nicht die Bitte um das tägliche Brot, sondern die Heiligung seines heiligen und ewigen Namens. Halt. Der Name Gottes ist in seiner Bedeutung für uns nicht zu überschätzen. Dieses Wunderbare, dass Gott uns seinen Namen geschenkt hat, Jahwe, und dass er diesen Namen dann in seinem Sohn konkretisiert hat, Jesus, Jahwe rettet, halt, ist etwas Unvorstellbares halt. Und das ist entscheidend auch für den Gottesdienst. Und es ist nicht umsonst, dass ich diese Stelle ausgewählt habe, um damit diese Stunde zu eröffnen, zu sagen, weil damit natürlich auch jeder Gottesdienst eröffnet wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Punkt. Da geht der Gottesdienst mit los, nicht mit irgendwelchen Dingen, die sich an Menschen orientieren. Das habe ich auch schon mehrfach halt gesagt, dass das sich nicht gehört. So wie ein Gericht tagt im Namen des Volkes, wenn ein Urteil ergeht, halt zu sagen, so auch ein Gottesdienst. Der ist dann Gottesdienst, wenn man sich im Namen des lebendigen Gottes versammelt und nicht, wenn man zusammenkommt zum Grillabend oder sonst irgendetwas, sondern im Namen des lebendigen Gottes. Und das ist etwas Fantastisches, wenn wir uns in diesem Namen versammeln halt. Aber diesen Namen, der uns eben gegeben und offenbart ist, der uns geschenkt ist in Jesus Christus halt, den können wir in seiner Bedeutung nicht überschätzen. Ich werde nachher über so ein Kriterium für die Predigt nachdenken. Und da hat Luther gesagt, ja, was ist denn das Kriterium einer Predigt, wenn sie den Namen Jesus verherrlicht halt, nicht? Also wenn sie Jesus groß macht, wenn sie ihn treibt halt. Das ist das, was die Predigt ist. Das ist das, was auch Gemeinde ausmacht, dass wir diesem Namen die Ehre geben. Alle Ehre, Lob und Preis diesem Namen. Namen über über alle Namen. Es gibt keinen höheren, keinen gewaltigeren Namen. Und das ist Sonntag für Sonntag etwas Besonderes, wenn wir uns in seinem Namen versammeln dürfen, in seinem Namen. Das ist ein besonderer Zuspruch, dass wir dann zusammenkommen. Also stellen wir uns vor, wir wären Fußballer und wir würden uns im Namen der Nationalmannschaft versammeln. Oh, was wäre das als Fußballer halt nicht. Aber was ist es für uns als Kinder des lebendigen Gottes, wenn wir uns in seinem Namen versammeln? Eine immense Bedeutung, die dieser Name hat, dass er diesen Namen uns gegeben und geschenkt hat. Und das ist eben auch die immense Bedeutung für die christliche Versammlung. Sie ist dann christliche Versammlung, wenn sie sich in seinem Namen versammelt. Vieles, was mittlerweile in der Kirche passiert, geschieht nicht mehr im Namen Jesu, selbst wenn es vielleicht noch wie so eine Klammer nominell davor steht, sondern es sind ganz andere Größen, die eine Rolle spielen. Da hat man sich dann irgendwie der Umweltpolitik oder irgendeiner Geschlechterpolitik oder überhaupt der Politik verschrieben mit dem, was man sagt und was man tut. Man muss nur auf die Kirchentage blicken halt und dann merkt man, dass es da so häufig gar nicht mehr um den Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus geht als Zentrum, sondern um viele, viele andere Namen, viele, viele andere Ideen, die gemacht werden. Aber für die christliche Versammlung, für das, was gemeint ist, wir haben ja in der letzten Stunde gesprochen, was heißt es, Herausgerufene sein, Ekklesia sein halt, also die, die zur Versammlung gehören, eben die Herausgerufenen sind die Versammlung, ist dieser Name von Bedeutung. Ist dieser Name von Bedeutung, dass man ihm dient, dass man sich in diesem Namen trifft halt, weil er es ja auch ist, in dem wir verbunden sind. Dieser Name Gottes, dieser Name Jesu, auf den wir getauft sind, der uns eben in eine andere, ja, einen anderen Zusammenhang stellt als Menschen, nämlich dass wir Gemeinde sein dürfen, halt, der ist begründend für unsere Versammlung. Und wenn wir das tun, wenn wir uns in seinem Namen als Christen versammeln, dann verheißt Jesus, dass er mit seiner Gegenwart bei uns ist. Da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ja auch immer wieder so dieses Erinnern, wenn wir sonntags zusammenkommen und so den Gottesdienst eröffnen halt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass wir dann wissen dürfen, dass Jesus da ist, dass er gegenwärtig ist. In unserer Liturgie ist das ja so reingeschärft, also das habe ich nicht eingeführt, sondern übernommen, aber ich habe es auch genauso gelassen, dass wir im ersten Wechselgesang dann eben singen, Gott ist gegenwärtig. Um das nochmal klar zu haben, für jeden zu sagen, wir sind jetzt hier in einer besonderen Situation. Natürlich ist Gott, wir sprechen von der Ubiquität Gottes, von der Allgegenwart Gottes, überall in dieser Welt, gar keine Frage, aber in besonderer Weise in seinem Geist, im Gottesdienst. Also das heißt für uns natürlich, wir dürfen damit rechnen, besonderen Segen, besonderen Zuspruch zu empfangen halt. Wir haben aber auch, ich sage jetzt mal, ein besonderes Benehmen. Also ich sag mal, wer eingeladen wird nach in Buckingham Palace hier zum King Charles, der wird sich auch entsprechend anziehen, gucken halt, wenn ich in die Gegenwart des lebendigen Gottes gehe, sich entsprechend benehmen halt zu sagen, ich bin in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Also es ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Besonderes. Halte ich nicht, dass einer nicht in Jeans oder Turnschuh kommen kann, gar kein Thema. Es kommt weniger auf die Kleidung an, als auf die Herzenshaltung zu sagen, was passiert jetzt, wenn ich da bin, dass ich jetzt in besonderer Weise in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehe. Darf. Das ist immens halt zu wissen halt, dass es eben nicht nur eine menschliche Veranstaltung ist, sondern dass eben jeder Gottesdienst in einer besonderen Weise von Gott bevollmächtigter Begegnung mit ihm ist halt. Das ist etwas Wunderbares, Gott dienst uns, wenn wir eben in seinem Namen zusammenkommen und er uns im Heiligen Geist eben die Gegenwart schenkt. Das nochmal zur Hinführung, zum Einstieg, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, lieber und Heiland, das hast du verheißen, Herr, dass da, wo wir in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist, Herr. Danke, Herr, dass wir das immer wieder erleben dürfen, wenn wir Gottesdienst feiern, aber auch wenn wir als deine Gemeinde wie heute Abend zusammenkommen, Herr, wenn wir uns treffen, Herr, in dir, wenn das der Grund ist, wenn wir uns zusammenstellen, gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, dass wir deinen Namen haben dürfen, Herr, dass wir auf deinen Namen getauft sind, dass wir deinen Namen kennen, Herr, gelobt und gepriesen seist du. Und danke, dass wir in diesem Namen gerettet sind, dass dieser Name uns alle schenkt, Herr, gelobt und gepriesen, Herr, für deinen heiligen und ewigen Namen seist du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, heute Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema Gottesdienst. Und das in eine Stunde reinzubringen, das ist nicht so ganz einfach. Und es ist sogar ein bisschen weiter, weil ich nicht nur über Gottesdienst spreche, sondern auch ein bisschen über die Predigt halt. Die gehört zwar zusammen, aber in der Theologie ist das so ein bisschen unterschieden halt. Also die Lehre von dem Gottesdienst, die nennen wir in der Theologie Liturgik. Ich habe das ja schon häufiger gesagt, wir haben in der Theologie. Also wenn einer von euch in Theologie studieren möchte, halt, dann muss er 6 Fächer abarbeiten. Altes Testament, Neues Testament, das nennen wir die exegetischen Fächer. Dann die Kirchengeschichte, dann die Ethik, die Dogmatik und die praktische Theologie. Und die praktische Theologie, wie die anderen Fächer auch, die haben auch nochmal Unterfächer halt. Die praktische Theologie wiederum, die gliedert sich in 6 klassische Fächer auf. Die können auch noch ein paar mehr haben, wenn man möchte, aber das sind die klassischen Fächer der praktischen Theologie, nämlich die Homiletik. Das ist die Lehre von der Predigt. Wie baue ich eine Predigt auf? Wie habe ich zu predigen? Zweitens die Liturgik halt, also Homiletik. Homilien heißt so viel wie sich gegenseitig unterhalten. Die Theologen müssen ja alles immer in Fremdworte packen halt, auch hier. Also Homiletik ist also die Unterhaltung, das Gespräch halt. Die Liturgie, Liturgeia heißt so viel wie öffentlicher Dienst. Also Gottesdienst passiert immer öffentlich halt. Liturgeia, öffentlicher Dienst und meint eben die Ordnung des Gottesdienstes. Da werde ich gleich einiges zu sagen halt. Die Poimenik, das ist ein anderes Fach der praktischen Theologie. Poimen ist der Hirte, also die Lehre vom Hirten. Wie geht der Hirte um halt in der Seelsorge? Das ist die Lehre von der Seelsorge, wie er sich seinen Schafen zuwendet. Die Katechetik ist die Lehre vom Unterricht. Wie bringt man im Konfirmandenunterricht den Leuten Dinge bei oder eben auch, wenn man eine Bibelstunde zu leiten hat, wie heute Abend. Wie macht man das? Wie baut man das auf? Oikodomik, Oikos ist das Haus. Wie baut man das Haus? Wie baut man das Gemeindehaus halt? Also die Lehre vom Gemeindeaufbau. Und schließlich die Diakonik, die Lehre von der Diakonie des Dienens halt, nicht wie wir als Gemeinde zu dienen haben. Das sind alles so Elemente der praktischen Theologie, wo jedes Fach auch wiederum Spezialisten rausholt halt, nicht? Das ist so ein bisschen wie in der Medizin halt, das ist dann schon ganz eigen halt. Da gibt es eigene Professuren für eigene Stellen halt, das ist schon was ganz Besonderes. Die Lehre vom, also der Gottesdienst, wie er gefeiert wird, wenn man darüber forscht, ist es sehr spannend, denn in 2000 Jahren Kirchengeschichte, in all den unterschiedlichen Denominationen, die wir haben, hat sich die Form des Gottesdienstes immer wieder verändert. Die ist also nicht, dass man sagt, wir haben eine Form, die ist uns so in der Bibel gegeben, Punkt, und so ziehen wir das dann durch. Ist es nicht. Also wir wissen auch nicht genau, wie der Tempelgottesdienst gewesen ist. Da gibt es gewisse Anleihen, gewisse Dinge weiß man, aber genaue Pläne davon haben wir nicht. Und erst recht ist es auch so, also wie die ersten Gottesdienste in der ersten Gemeinde gefeiert worden sind. Wir können so ein paar Elemente ableiten halt, man kann gewisse Dinge sehen, aber wie das genau gelaufen ist, wie intensiv das gewesen ist, welche Gewichtung, welche Elemente bekommen haben, das wissen wir nicht. Und das weiß auch jeder von euch und Ihnen halt, wer schon einmal in anderen Denominationen war oder auch in der protestantischen Kirche halt, ne, dann weiß man, Gottesdienst, der hier in Deutschland gefeiert wird, in der lutherischen Kirche, unterscheidet sich von einem, der in Amerika gefeiert wird oder was weiß ich, wenn ich in Namibia in der lutherischen Kirche bin halt. Also das hat nicht mal was mit der Konfession zu tun. Also je nach Land, je nach Tradition haben wir sehr unterschiedliche Gottesdienstformen. Manche Gottesdienstformen, da treffen sich Christen, die sind uns extrem fremd. Also man sagt, das ist also schwierig. Aber unsere arabischen Brüder, die wir unterstützen hier, die sind in der Kreuzgemeinde, treffen halt. Also die sagen schon immer, ja Olli, wenn ich predige ab und zu, wir fangen dann so um 1 an, du kannst dann kurz vor 2 kommen, dann sind wir mit dem ganzen Lobpreis fertig halt. Nicht? Und du denkst wirklich, wenn die vorher dann zusammenkommen, auf Arabisch Lobpreis machen, du bist ja auf irgendeiner Hochzeit halt. Die gehen hier, ich sage das mal so flach, die gehen hier komplett ab halt. Ne? Das ist mir sehr fremd. So, also, aber das ist deren Form halt nicht. Das ist eine authentische, lebendige Form für sie. Aber anders wie wir Gottesdienst feiern. Und ich sage jetzt nichts darüber, was richtiger, was falscher ist, zu sagen halt, es ist einfach anders. Ich sage das nur deshalb, weil einfach Gottesdienstordnungen je nach, ich sag mal, Gebiet, je nach Zeit sehr unterschiedlich aussieht. Und auch in Gemeinden ist es so, dass wir unterschiedliche Traditionen haben. Also auch hier in der Martini-Gemeinde, wir sind ja nun schon über 500 Jahre protestantisch dabei. Also wir haben schon ein bisschen was im Kreuz und feiern seit 500 Jahren protestantisch hier in diesem Gebäude Gottesdienst. Auch hier haben wir unterschiedliche Gottesdienstordnungen gehabt. Wir haben ja diese unsägliche Phase gehabt, wo liberalere Pastoren hier waren halt. Da war es ganz schlimm. Aber auch da, wo gläubige Pastoren gewesen sind, haben sie vor 200 Jahren anders Gottesdienst gefeiert, als wir es heute tun. Ich nehme mal so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel Lesung des Heidelberger Katechismus. Kommt bei uns heute sogar kaum mehr vor. Früher Standardelement im reformierten Gottesdienst. Singen der Psalter. selbst bei mir, der ich so einen Zug dazu habe, ich bin einfach zu schwach, ich kriege das nicht in die Gemeinde durchgedrückt, dass wir endlich auch mal Psalter singen. Das war früher ganz normal in den reformierten Gottesdiensten. Da gab es nur die Psalter, also gar nichts anderes halt. Also da wäre niemand auf die Idee gekommen zu sagen, wir nehmen irgendwie das Gequake, was irgendwann ein anderer Mensch runtergeschrieben hat, halt nicht zu sagen, sondern da haben wir nur das gelesen, gesungen, was eben Gesangbuch des lebendigen Gottes gewesen ist, nämlich die Psalme halt nicht. Also so hat sich das verändert, einfach auch in so einer Gemeinde über die Zeit hinweg halt, dass die Form des Gottesdienstes tatsächlich sich verändert hat. Ganz generell kann man sagen, dass es vier Hauptteile, so kriegt man das in der Theologie beigebracht halt, wenn Sie so Einführungsvorlesungen zur Liturgik machen würden, da würde das erklärt werden, dass es so einen klassischen Form gibt mit vier Hauptteilen. Erstens Eröffnung und Anrufung, zweitens Verkündigung und Bekenntnis, drittens das Abendmahl, viertens die Sendung. Da sind wir schon so ein bisschen draußen, weil wir ja nur sechsmal im Jahr Abendmahl feiern, halt so sagen. Aber das sind dann eben auch unterschiedliche Traditionen. Es gibt Gemeinden, die feiern eben wöchentlich, also jeden Sonntag Abendmahl. Andere nur einmal im Monat oder wie wir alle zwei Monate halt. Aber das sind so die klassische Form des Gottesdienstes. Wichtig, beginnen tut ein Gottesdienst, das habe ich eben schon gesagt, mit der Eröffnung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und schließt mit dem aaronitischen Segen. Punkt. Das ist das, was einen Gottesdienst rahmt. Orgelvorspiel gehört nicht dazu. Auch den Gesang der Gemeinde noch nicht. Damit geht der Gottesdienst los im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und auch nach dem Segen Schluss, deshalb stehen wir auch auf. Das ist für manche so ein bisschen fremd. Die sagen, ist ja despektierlich gegenüber dem Organisten, der dann spielt. Der hat ja noch was vorbereitet, so ein schönes Stück. Aber nein, für uns ist das einfach so, dass wir sagen, klar, mit dem Segen war es das, zack. Und das andere geleitet uns so wieder zurück in den Alltag. Das darf ein bisschen sein, diese Musik. Ist kein Thema, so wie sie uns zu Beginn so ein bisschen abholt, dass wir ruhig werden. Aber das ist nicht eigentlicher Gottesdienst, halt zu sagen, sondern der Gottesdienst ist von diesen beiden Dingen letztlich gerahmt, eben da, wo wir den Namen auf die Gemeinde legen, als Predigende, als Liturgen halt, also den Segen, und eröffnet wird er eben mit der Anrufung des dreieinigen Gottes im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Generell unterschieden werden in der Liturgie zwei Elemente, und zwar einmal, jetzt kommt es wieder hier richtig theologisch, die kerygmatischen Elemente und die doxologischen Elemente. Kerygma ist die Verkündigung, und Doxologie ist der Lobpreis. Alles, was wir im Gottesdienst haben, kann man der einen oder der anderen Gruppe zuordnen. Also entweder verkündigende Elemente, und das ist das, wenn Gott zu uns spricht, wenn uns Gott dient. Und die doxologischen Elemente, die Lobpreisen, wenn wir zu Gott sprechen. Alles andere hat im Gottesdienst nichts zu suchen. Also ein Anspiel, wenn irgendwas Witziges vorgeführt wird, hat er nichts zu suchen. Bei den Abkündigungen ist eine Frage halt, gehören die Abkündigungen rein? Da kann man drüber streiten. Also die könnte man auch ganz hinten reinpacken, habe ich. Also wir machen es bei uns ein bisschen anders halt. Aber auch irgendwelche Regieanweisungen oder sonst, die haben nichts in einem Gottesdienst zu suchen halt. Es gibt im Gottesdienst wirklich nur das, wir dienen Gott, wenn wir ihm die Ehre geben. Das tun wir durch unsere Gebete, durch unsere Bekenntnisse, durch unsere Lieder. Wir sprechen zu ihm, wir dienen Gott. Und das andere ist das Kerygma, die Verkündigung, Gott dient uns. Das ist die Sprachrichtung eben von oben nach unten. Bei der Doxologie ist sie von unten nach oben halt. Also wenn Sie einmal schauen mögen halt, oder ihr schauen mögt, ich habe ja unter dem Punkt 6 hier den Gottesdienstablauf in St. Martini mitgebracht. Das ist die derzeit gültige Gottesdienstordnung. Und da habe ich die kerygmatischen Elemente einmal fett gedruckt halt. Also trinitarische Eröffnung, Schriftlesung erste, zweite Schriftlesung, die Predigt, der Segen. Wenn wir Abendmahl haben, auch das Eingangsvotum ist ja ebenfalls 3, den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes anrufend halt, die biblische Lesung halt, die Einsetzungsworte und der Segen. Auch hier, wie gesagt, die kerygmatischen Elemente. Und alles, was nicht fett gedruckt ist, das sind die doxologischen Elemente. Die Gemeinde singt, Gott ist gegenwärtig, spricht das Gebet, allein Gott in der Höhe sei er, Gemeinde singt Halleluja, Glaubensbekenntnis, Gemeindelied, Instrumentalstück der Orgel, Fürbitten, Gebete, Vater unser, all das ist eben Doxologie. So, das eine und das andere gehört mit dazu. Aber im reformierten Bereich ist es so, dass die kerygmatischen Elemente wichtiger sind. Dass man sagt, hey, beherrschen für den Gottesdienst muss die Verkündigung Gottes. Das ist auch für mich so. Ich brauche keinen Gottesdienst mit einem Lied zu feiern. Ich brauche das nicht. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, will ich, dass Gott zu mir spricht. Das ist für mich entscheidend als Christ. Nochmal, ich singe Gott auch zu Ehre Lieder. Aber das Wichtige für mich ist, dass der Herr mich anspricht. Ich bin nicht wichtig. Er ist wichtig. Deshalb ist das Kerygma, sind die kerygmatischen Elemente auch in reformierten Kirchen so stark. Auch in den protestantischen Kirchen. Also wenn wir sehen halt, mal vergleichen mit einer katholischen Liturgie, wer schon mal im katholischen Gottesdienst war, in der Messe, da ist es so, die haben häufig Predigen, die sind 10 Minuten lang. Dann war es das. 8 Minuten. So, da spielt das Kerygma nicht die starke Rolle wie die Doxologie. Bei uns ist das anders. Bei den Reformierten halt, gerade insbesondere halt zu sagen, da sind die Predigten länger. Also meine Predigten sind so im Schnitt, ich sag mal, 35 Minuten, 40 Minuten hier im Gottesdienst. Und wenn wir so, sag mal, 80 Minuten, 70 Minuten Gottesdienst haben, ist damit schon ein wesentlicher Teil abgedeckt. Das ist das Zentrum des Gottesdienstes halt. Da kommen natürlich an die anderen Dinge noch die Lesungen mit dazu und dann merkt man, dass da so ein gewisser Überhang ist. Nochmal, das ist nicht besser, das ist nicht schlechter, aber da ist in den reformierten Kirchen, in den Gemeinschaften, in den bibeltreuen Gemeinden ein Schwerpunkt drauf. Und so, ich sag mal so in, wie gesagt, katholischen Gemeinden, auch orthodoxen Gemeinden und sowas alles, da spielen die doxologischen Elemente eine größere Rolle. Die nehmen einen größeren Raum ein, auch bei vielen modernen freien Gemeinden. Die machen dann 2 Stunden Gottesdienst und haben dann 1,5 Stunden Lobpreis. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist, Lobpreis zu machen. Aber wenn dann nur noch 10 Minuten Predigt bleibt, da habe ich mal so eine Frage dran, wie viel Mensch ist denn im Gottesdienst und wie viel Gott ist im Gottesdienst? So. Und das ist für mich immer so das Zentrale und auch für so die reformierte Theologie, der Dienst Gottes an uns ist wichtiger als den Dienst, den wir ihm tun. Damit heißt das nicht, dass das unwichtig ist. Beides gehört zusammen, deshalb haben wir ja beide Elemente auch im Gottesdienst, aber ein Schwerpunkt eben auf die kerygmatischen Elemente halt. Das ist natürlich immer wieder auch zu bedenken in einer Gemeinde und das ist dann immer wieder auch dann so Gegenstand dessen, wo man in der Gemeinde diskutiert. Das ist ja lebendig und wir sind ja nicht in einer Diktatur wie in Nordkorea, wo einer alles entscheidet, die anderen müssen mitmachen. Eine Frage ist ja auch, was Gemeindeglieder dann auch so gestandene Christen brauchen, wo man spricht, wo man diskutiert. Wollen wir das so weiterlassen? Wollen wir vielleicht weniger Lieder singen? Wollen wir mehr Lieder singen halt? Wie sieht das aus? Also da kann man drüber diskutieren halt und das führt dann eben auch immer wieder zu unterschiedlichen Gewichtungen, wie man das macht, auch welche Form man das macht. Also ich bin bei den doxologischen Elementen immer sehr, sehr, sehr kritisch, wenn da Leute sich produzieren. Ja, also in irgendwelchen Lobpreisbands, wenn man dann irgendwelche Musiker haben und die spielen dann, was weiß ich, minutenlange Soli und alles, um sich dann zu zeigen, was die für tolle, aber es geht nicht mehr, man produziert sich selber. Und die Frage ist, wie viel Happening ist und wie viel, ist ja klar, ich kann natürlich sagen, auch wenn die Leute wir müssen jetzt aufstehen und alle und dann haue ich mit der Band rein und mache dann 120 Beats per Minute, da kann ich Leute bedingen, das ist einfach ein ganz normales, wie ich Stimmung erzeugen kann. Das kriege ich auch im Fußballstadion hin, wenn ich dann nur den Laden voll habe, dann passiert was. Also und das spricht Leute an. Aber das hat erstmal nichts damit zu tun, dass Gott da ist, sondern das ist das, was wir ihm bringen. Und die Frage ist, ist das Gott wohlgefällig, wenn wir uns so selber so aneinander freuen und da so eine halbe Ekstase kommen, ich will jetzt hier nicht sagen, aber oder man macht das in einer sehr feinen Form, zu sagen halt sehr ehrerbietig also auch, dass ich denke, das, was wir auch versuchen mit unserer Liturgie zu machen halt, zu sagen, dass wir Gott damit wirklich ehren, Doxologie, Ehre Gottes halt, nicht ihn anbeten, nicht gucken, dass wir in der Doxologie uns aneinander freuen und sonst was haben, sondern ihm allein die Ehre geben. Ja, das zum Thema Gottesdienst. Die Liturgie und neben der Liturgie, das ist quasi die Schwesterwissenschaft, die ganz eng damit zusammen ist, die Homiletik, die Lehre vom Predigen. Habe eben schon gesagt, ja, weil der Gottesdienst eben für mich zum größten Teil aus Predigt besteht, dass das Zentrum ist und die Predigt, auch die Verkündigung des Wortes Gottes, die Zentrum der Gemeindearbeit ist, das ist wirklich das Herzstück. Alle anderen Dinge gehören auch mit dazu. Ein Körper kann ich nur mit dem Herzen bestehen, aber das Herz ist das Zentrale. Das ist von meiner Theologie her und auch von dem, was in der Bibel steht, halt ganz klar Zentrum der Gemeinde. Zentrum dessen, was Gottesdienst ausmacht, die Verkündigung des Wortes Gottes. Deshalb sage ich eben auch noch etwas, wenn ich zum Gottesdienst sage, eben zum Predigen. Ich habe ja in der ersten Stunde begonnen mit dem Wort Gottes. Das ist ja nun auch Teil des Gottesdienstes, Gottes Wort. Wir haben in unserem Gottesdienst zwei Lesungen und dann wird das Wort ausgelegt. Ich habe auch in der dritten Stunde was zum Thema Gebet gesagt. Also das hängt auch alles mit Gottesdienst zusammen hier in diesem Glaubensgrundkurs. Aber die Predigt ist nochmal was ganz Eigenes. Predigen, also Homiletik habe ich schon gesagt, das heißt so viel wie gegenseitige Unterhaltung. Und Predicare, Prädikat zu Lateinisch, so viel wie Verkündigung. Und die Verkündigung der Predigt muss, ich kann das gar nicht häufig genug sagen, muss das Evangelium, also muss die Bibel sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist A und O. Es darf nichts anderes sein. Also die Predigt muss über die Bibel gehen. Also leider ist das ja mittlerweile so eine Unsitte geworden, in Freikirchen sowieso, aber mittlerweile auch in Landeskirchen. Früher war das verboten halt. Also zum Beispiel Westfälische Landeskirche, wo ich lange Pfarrer war, da stand in der für alle Gemeinden geltenden Ordnung halt für die Westfälische Landeskirche drin, nicht? Der Predigttext muss aus einer der 66 kanonischen Bücher Alten und Neuen Testamentes entnommen sein. Er soll Luther Bibeltext übersetzt machen. Also das ist eine Sollbestimmung gewesen, halt, das wird immer ein bisschen unterschieden, aber es muss. Es muss so sein, denn wenn wir nicht über die Bibel predigen, wo soll es herkommen halt nicht, dann ist alles hinfällig. Also Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt, nächste Stunde sprechen wir über Glauben, die Predigt aber durch das Wort Christi. Also wenn wir nächste Stunde über Glauben sprechen, was macht, wo können wir das den Glauben herbekommen? Aus der Predigt kommt der Glaube. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, das ist die Sache. Und wenn ich über was anderes predige als aus dem Wort Gottes, dann habe ich keinen Glauben mehr. Das ist das Problem, wenn sich heute auch viele abwenden, wenn sie über Liedtexte, christliche Gedichte oder sonstige Literatur predigen. Heute ist ein Literaturgottesdienst so ein Schwachsinn, wenn ich sowas sehe, halt Katastrophe. Darüber darf es keine Predigt geben, das ist gar keine Predigt halt. Also die Predigt im christlichen Gottesdienst geht nur über das Wort Gottes. Also wenn ihr irgendwann im Gottesdienst seid und der Prediger über etwas anderes steht sofort auf, geht raus. Das ist einfach auch ein Zeichen der Ehrerbietung des lebendigen Gottes. Ich habe gestern Konfirmandenunterricht, habe ich mit denen auch über Gottesdienst gesprochen, habe ich denen das genauso auch gesagt. Aufstehen, rausgehen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Es gibt gewisse Dinge, wo man klare Zeichen setzen muss. Ich sage immer, es gibt drei Buchstaben, die muss man im Leben auch mal lernen. N-I-X, nix. Also man sagt, es gibt nichts mehr. Das ist das Problem auch. Ja, ist so. Also heute haben wir ja nur noch alle, wir haben ja so eine Konsensgeschichte, wo wir, jeder muss mitgenommen werden und jeder muss alles verständigen. Die fragt nicht hin. Es gibt gewisse Dinge, die gehen nicht. Ja, die gehen nicht in der Ehe, wenn dir deine Ehepartnerin erklärt, ich habe jetzt auch neben dir noch zwei andere Männer, das kann sie ja meinen, aber dann ist für mich hier Schluss, ist die Grenze gezogen halt nicht. Und genauso auch im Glauben. Es gibt gewisse Dinge, die gehen nicht. Nix, Ende aus, Mickey Maus halt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so ist das eben bei dem Wort Gottes. Wir haben darüber gesprochen, dass das Wort Gottes in Analogie zur Trinität drei Bereiche hat, dreigeteilt ist. Wir haben erstens das geoffenbarte Wort Gottes, also Jesus. Also alles, was Jesus gesagt hat, wie Jesus ist, das ist halt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Jesus ist das Wort, das dürfen wir nie vergessen, so wichtig ist das Wort. Zweite Ebene ist das geschriebene Wort Gottes, also das, was dann verschriftlicht worden ist. Das sind eben die 66 Schriften der Bibel, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Alle verbal inspiriert, unfehlbar halt. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort, unveränderbar. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen halt. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Nicht eine Idee von mir, die Reformatoren haben es uns eingeschärft. Sola Scriptura, allein die Schrift, darauf alles andere spielt keine Rolle. Wir haben nur die Schrift, nur die Bibel, das ist das Einzige. Und das Dritte, was das Wort Gottes ist das gepredigte Wort Gottes. Das heißt, die Auslegung der Bibel, die aber dann nur Predigt ist, wenn sie wirklich auch Dienerin des Wortes Gottes ist. Früher schrieben die Pastoren vor ihren Namen mal drüber, davor VDM, Verbi Divini Minister, Diener des göttlichen Wortes. Das ist ein Pastor, nichts anderes, Diener des göttlichen Wortes. Alles andere ist nachrangig, Diener des göttlichen Wortes zu sein. Das heißt, das Wort genauso auszulegen und auch zu leben, halt, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Predigt als solches hat drei Größen, die sie bedingen. Kann das hier nur kurz anreißen, halt. Auch das ist dann so ein langer Exkurs, wenn man Homiletik macht, dann in dem Studium halt. Und zwar die drei Dinge, die eine Predigt bedingen, ist einmal der Text, das ist das Entscheidende. Also der Bibeltext, der Vers, die Perikope, die ich rausgebrochen habe, die rausgebrochen wurde, halt, über den ich predige. Das ist der Regens, der bestimmt alles. Dann sind die Hörer da. Da sagt man immer in der Homiletik, der Hörer ist zweiter Text. Das heißt, ich lege einen Text aus und ich muss die Hörer kennen. Die Hörer senden mir auch Informationen. Also es ist ein Unterschied, ob ich euch jetzt, wie ihr hier versammelt seid, die alle wiedergeboren seid, einen Text auslege oder ich bin eingeladen an eine Schule, wo von 100 Schülern 90% keinen kirchlichen Hintergrund haben, nicht wiedergeboren sind. Da muss ich denselben Text unterschiedlich predigen. Aber auch jetzt bei euch, wenn ihr jetzt hier wärt, also ihr zusammen, ich würde euch einen Gottesdienst halten und ich würde das anlässlich einer Trauung machen, also heiraten zwei Leute. Da lege ich den Psalm 23 anders aus Und wieder dasselbe, als wenn jetzt beispielsweise eine Beerdigung ist, wo jemand gestorben ist und da auch dasselbe Publikum, also so bedingen auch der Hörer und die Situation des Hörers auch eine Predigt. Und natürlich der Prediger. Der ist auch eine wichtige Größe halt. Nicht? Der Prediger soll sich zwar möglichst zurücknehmen persönlich, deshalb tragen wir einen Talar, um zu zeigen, wir üben Amt aus. Nicht? Also wir spielen keine Rolle. Also in der Predigt dürfen meine eigenen Dinge keine Rolle spielen. So nach dem Motto halt, also ich habe mich jetzt geärgert über den oder jenen in der Gemeinde, dem knall ich jetzt mal in der Predigt einen so um die Ecke rein. Das darf nicht sein. Aber natürlich kommt der Prediger auch vor. Der Prediger als Mensch, das ist, ich habe so einen Professor Dr. Dennick gehalten, nicht, dass ich in der Predigt, hat er so ein tolles Buch geschrieben, das war auch sein Ansatz zu sagen halt, das müsst ihr auch sagen, da müsst ihr auch zu stehen halt, so wie ihr es verstanden habt, das, was ihr begriffen habt, das müsst ihr den Leuten auch weitergeben halt, zu sagen halt, also diese drei Dinge bedingen eine Predigt. So, also der Text, das ist das Wichtigste, der Hörer und der Prediger. Aber dass das, was dann passiert auf der Kanzel, wirklich zur Predigt werden kann, dazu bedarf es etwas ganz anderes als nur diese drei Dinge. Das kann nicht eine theologisch richtige Rede sein. Die kann sogar biblisch alle Richtigkeiten haben, aber alle sitzen da und sagen, ja, schöne Lieder hat er ausgesucht halt, nicht? Dass es wirklich zum Wort Gottes wird, dazu braucht es den Heiligen Geist. Dass eine Predigt zur Predigt wird, braucht es den Heiligen Geist. Und das kann man nicht bedingen. Ich kann mich als Prediger über einen Text vorbereiten, ich kann mich da richtig einarbeiten, ich kann ihn übersetzen, ich kann da Kommentare lesen, ich kann auch über meine Zuhörer, ich kann mich dann auch wirklich reinarbeiten mit rhetorischen Schliffen, eine tolle Rede formulieren. Aber die bleibt nur Kanzelrede, wenn nicht der Heilige Geist das bevollmächtigt. Und andersrum, ich kann auf der Kanzel stehen, habe mich nicht so gut vorbereitet, bringe hier gar nicht eine meiner rhetorischen Feinheiten irgendwie rüber und das ist so rhetorisch eine glatte 5. Und trotzdem, wenn der Herr Vollmacht schenkt, eben das passiert durch den Heiligen Geist, dann kann das richtig reinschlagen. Das ist das, was in der Bibel, wenn es dann heißt von Jesus, und er predigte in Vollmacht, in Exousia, so heißt das im Griechischen halt, in Vollmacht. Das ist der Unterschied zu sagen. Das macht den Unterschied zwischen einer Kanzelrede und einer Predigt. Vollmacht. Und das kannst du nicht bedingen, das schenkt der Herr oder schenkt er nicht. Das kannst du nicht machen. Du kannst dich gut vorbereiten, es gibt Dinge, die das behindern, die das blockieren halt da, wenn man sündhaft ist, wenn man da, das ist eine andere Sache zu sagen, aber das ist das Entscheidende. Deshalb ist das auch so wichtig, dass immer wieder um den Heiligen Geist gebetet wird. Ja? Als in diese Gemeinde gekommen war, latschte der Pastor einfach auf die Kanzel. Erste Maßnahme, Kirchenvorstand, tritt in der Sakristei an, zack, und dann wird gebetet, eine Viertelstunde vorher, für den Pastor. Das machen die Kirchenvorsteher natürlich die Woche auch über. Das macht hoffentlich auch die Gemeinde. Das ist wichtig, denn das ist wie im Krieg. Ohne Artillerie machst du als Infanterist gar nichts halt, nicht? Da wirst du sofort aufgerieben. Und so ist es auch für den Prediger. Ohne Beter machst du nichts. Das ist ganz wichtig. Aber natürlich auch selber musst du beten. In der Predigtvorbereitung, bitten um den Heiligen Geist, Führung, dass du dich einen richtigen Text finden lässt, die richtigen Ideen gibt halt, einfach Führung im Geist. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes halt. Das können wir nur, wie gesagt, erbitten halt, das ist ganz wichtig, darauf kommt es an. Aber auch vor der Predigt, da sahen die Leute, ja, der Latzel, der ist ja so eingeschlafen in seinen Dingen halt, immer dieselbe Predigt und schließt immer, immer mit dieser Formulierung. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Also das habe ich mir schon gut überlegt und ich werde ja mein ganzes Leben nichts anderes mehr beten vor der Predigt, also wenn ich das auslege, denn darauf kommt es an. Rest kann man vergessen, es kommt auf den Segen des lebendigen Gottes an. Das Reden muss er segnen und auch das Hören. Denn es ist manchmal ganz interessant, was man spricht und was bei den Leuten ankommt, was der Herr dann schenkt. Da kommen Leute und sagen, Herr Pastor Latzel, Sie haben mir alle Fragen beantwortet, weil Sie haben das und das gesagt. Da denke ich, hä? Habe ich gar nicht gesagt, in so einem Nebensatz. Aber für den, der da ist, und das ist ja nicht falsch gehört, sondern der Heilige Geist hat es geschenkt, einfach zu sagen. Und das können wir nicht bedingen als Menschen, das schenkt er ganz alleine. Das ist das Wunder, was bei der Predigt passiert. Ja, ich habe hier mal noch sowas mitgebracht, Anforderungen an die Person des Predigers. Das ist was ich auch zum Teil in Bibelschulen, da werde ich immer wieder eingeladen, halt, dass ich da Vorträge halte über angehenden Theologen. Und die wollen dann immer natürlich von jemandem wie mir, der dann so 30 Jahre auf der Kanzel steht, wissen, ja, was muss denn der Prediger, was hat er denn alles? Und ich sage das trotzdem aber auch hier mal in der Bibelstunde, weil das ist auch wichtig, auch für Leute, die draußen sind, wenn ihr in anderen Gemeinden seid, wenn ihr irgendwann mal einen Pastor wählen müsst oder wenn ihr entscheiden müsst halt nicht oder wenn ihr ein Kriterium haben müsst über den, der das Wort auslegt. Nochmal, das ist das Zentrum der Gemeinde, die Verkündigung des Wortes Gottes. Und der, der es macht, an den müssen besondere Maßstäbe angelegt werden. Das ist so. Und ich habe hier 20 Dinge, ich gehe die schnell durch. Es ist so, 10, die müssen sein. Wenn die nicht erfüllt sind, sofort den Stecker ziehen. in einer Gemeinde, wo das nicht erfüllt wird, nicht bleiben. Und 10 Punkte, da kann es eventuell Ausnahmen geben. Da muss man gucken, je nachdem, wie das zeitbedingt ist, halt, da muss man gucken. Das ist wie im Straßenverkehr, wenn die Ampel rot ist, immer stehen bleiben halt. Da gibt es nichts, wo man drüber fahren kann. So die ersten 10 Punkte. Erstens, Prediger muss wiedergeborener Christ sein, das heißt den Heiligen Geist haben. So. Ganz wichtig, wenn man einen Pfarrer wählt, 2 Fragen. Erste Frage, erzählen Sie mal Ihr Wiedergeburtserlebnis. Zweite Frage, erzählen Sie mal Berufungserlebnis. Wenn da nichts Überzeugendes kommt, sofort Stecker ziehen, nicht mehr weitermachen halt. Das muss ein wiedergeborener Christ sein. Der nicht wiedergeboren ist, was soll der erzählen vom Heiligen Geist? Was soll der hat ja nichts, mit dem er die Bibel auslegen kann. Das kann ein hervorragender Theologe sein, unstrittig. Aber der kann nichts weitergeben. Also das Erste, muss wiedergeborener Christ sein. Zweitens, Prediger muss über den Text der Schriften der Bibel predigen. Ganz klar, habe ich eben schon gesagt, läuft das nicht, sofort rausgehen. Predigt muss. Ich wiederhole es nochmal, ich habe keinen Schlaganfall, ich sage es deshalb dreimal, weil es so wichtig ist. Muss tatsächlich aus der Bibel sein. Nichts anderes halt zu sagen, das muss es sein, weil der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Christi. Drittens, der Prediger muss die Schriften der Bibel für das alleinige, vollkommene und unfehlbare Wort Gottes halten. Ich durfte ja Prediger sein, durfte in Anführungszeichen erleben, ein halbes Jahr in Soest. Ja. Und dann ist man mit all den Schlaubergern zusammen, die mit einem studiert haben, die ganzen Mitvikare, und dann jede Woche so 5 bis 10 Predigten. So, und die Hälfte der Predigten begann mit, ja, ich habe mich heute entschieden, gegen den Text zu predigen. Weil man sagt, ja, das ist ja gar nicht Gottes Wort, das ist ja Menschenwort. Und so wie die gesprochen haben, können wir das gar nicht annehmen. Ich habe mich entschieden, gegen den Text zu sprechen. Das ist natürlich auch alles nichts. Wo sowas rauskommt, weiß man sofort, weg. Also das muss klar sein, ich habe dem Text zu gehorchen als Prediger. Er ist der Regens und nicht der Text mir. Ich sage, das nehme ich raus und das ist auch so bei den Perikopenordnungen. Wenn dann Texte genommen werden, die werden dann zerschüttelt. Hier wird ein Halbvers rausgenommen, da wird rausgenommen. Nein, der ganze Text, auch mit den Dingen, die uns vielleicht nicht gefallen, halt, die haben alle Bedeutung halt. Viertens, der Prediger muss eine hervorragende Kenntnis der Heiligen Schrift haben. Das ist wichtig bei der Auslegung halt zu sagen, der muss sich auskennen. So wie ein Arzt, der einen operiert, Kenntnis über den ganzen Menschen haben muss, der sich medizinisch auskennen muss, halt zu sagen, auch der Prediger, er muss die Heilige Schrift kennen. Wir können da niemanden ranlassen, der sich gerade vor 5 Monaten bekehrt hat, aber die Bibel noch nicht einmal durchgelesen hat, die Dinge nicht verstanden hat. Das geht nicht. Er muss hervorragende Kenntnis der Heiligen Schrift haben. Fünftens, der Prediger muss so nah wie möglich am Urtext bleiben. Wir haben da in der ersten Stunde darüber gesprochen, dass es eben das Alte Testament auf Hebräisch, das Neue Testament auf Griechisch ist halt. Ich habe da auch versucht, so ein paar Dinge aufzuzeigen halt. Ich verlange nicht von jedem, dass er Griechisch und Hebräisch können muss. Aber wenn er es nicht kann, dann soll er die Elberfelder nehmen, da ganz eng dranbleiben und nicht irgendwie sowas lesen wie Hoffnung für alle, gute Nachricht, was eben keine Übersetzung ist, was Übertragungen sind, was nicht gilt. Also, und da muss er auch dranbleiben halt. Die Texte sind manchmal so komplex und sind so schwierig, die darf man nicht glätten. Er muss so nah wie möglich am Urtext bleiben. Und überhaupt immer am Text bleiben, auch in der Predigt immer. Eine Predigt ist dann gut, wenn sie A, Christum treibt und B, wenn sie immer nah am Text ist, immer wieder zum Text zurückkommt, immer wieder merkt, hier ist eine Verbindung. Nicht, dass man als Theologe den Text so als Sprungbrett nimmt. Ne? Ich habe so einen Gedanken und dann kann ich alles andere entfalten und den Text lasse ich einfach so zurück. Halt. Nicht? Der Prediger muss dem Text dienen. Diener des Wortes Gottes, das ist wichtig. Sechstens, der Prediger muss im Gebetskampf um seine Predigt stehen und von der Gemeinde umbetet werden. Habe ich eben schon ausgeführt, wie wichtig das Gebet eben ist für die Predigtvorbereitung. Das ist wichtiger als die theologische Kenntnis. Die ist auch wichtig, gar kein Thema. Aber das Gebet ist wichtiger. Nochmal, Vollmacht schenkt der Herr. Das andere ist wichtig, kein Thema, aber das Wichtigste ist wirklich der Kampf in der unsichtbaren Welt, der dort passiert. Siebtens, ein Prediger muss mit seinem Leben im Einklang mit dem Wort Gottes leben. Also, das ist eine Frage, ich kann natürlich nicht Wahrheiten verkündigen und es selber mit meinem Leben karikieren. Ich kann nicht sagen, in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen und neben meiner Frau noch 2 Geliebte haben. Das geht nicht. Das geht moralisch, irdisch schon nicht, aber das geht eben auch vor dem lebendigen Gotteswort nicht. Halt. Nicht so sagen, da bin ich immer, ich sagte eben, die Gemeinde ist zweiter Text, der Hörer ist zweiter Text, aber der Prediger ist immer erster Hörer. Das heißt, wenn ich eine Predigt vorbereite, ganz vieles, was ich sonntags euch auch dann zumute und sage, war die Woche über schon Zumutung für mich. Das heißt Angang. Das heißt, Dinge, die mir auch nicht gefallen haben. Vieles, was ich sonntags sage, ist nicht so, dass ich sage, das macht mir Spaß. Also so nach dem Motto, das sind meine tiefsten Überzeugungen. Sondern es sind zum Teil Dinge dabei, durch die ich selber in die Kritik Gottes gerate, wo der gesagt hat, so bist du nicht. So bist du nicht und du musst dich verändern. Und dann muss ich erstmal das an meinem Leben natürlich auch versuchen hinzukriegen, mich drunter zu stellen und Buße zu tun, wenn ich es nicht geschafft habe. Also das ist ganz wichtig für den Prediger, dass er eben mit seinem Leben im Einklang mit dem Wort Gottes lebt. Der Prediger muss berufen sein. Das habe ich eben schon gesagt, das sind die beiden Fragen. Fragt die Prediger, wenn er ihn wählt, A, Bekehrungserlebnis, B, Berufungserlebnis. Also Vocatio interna, Gott hat mir klar gesagt, du musst Prediger werden. Und B, die Berufung, die mir eine Gemeinde, die mir Brüder erteilt haben, Superintendenten, Bischof, wer auch immer. Die beiden Dinge müssen sein. Ich habe das gemacht, weil das einfach mein Vater auch gemacht hat. Also als ich damals angefangen habe, Theologie zu studieren, Mitte der 80er Jahre in Marburg halt, nicht die Hälfte hatten ihre Väter auch, die Pfarrer waren. Ja, das war ein ganz netter Job halt, nicht zu sagen, die machten das deshalb. Ja, also das ist so Familientradition bei uns. Ja, aber das ist ja keine Berufung, weil du sagst, ich erbe irgendwann mal die theologische Bibliothek meines Vaters, sondern da muss Gott gesprochen haben, muss gesagt haben, du musst Prediger werden, du musst Pastor werden. Und das muss klar und eindeutig sein. Und das muss ich auch Dritten kommunizieren können. Das muss ich einem Prediger, einem Pastor abverlangen. Der Prediger muss bereit sein, um des Wortes Gottes willen angegriffen zu werden. Das ist auch klar zu sagen, dass er stehen bleiben muss, wenn das, was er sagt, an Wahrheit des Evangeliums angegriffen wird. Also das gehört mit dazu. Jeder, wenn wir die Bibel lesen, ob sie Propheten im Alten Testament gewesen sind, ob es Jesus selber gewesen ist, ob es Paulus war, ob es die Apostel gewesen sind, alle sind angegriffen worden um der Verkündigung des Wortes Gottes. Es haben sich Menschen bekehrt. Aber genauso haben sich andere hassend gegen sie gewandt. Und das muss der Prediger aushalten, das muss klar sein. Wenn du das nicht kannst, lass es bleiben, zieh zurück halt. Nicht? Und das haben wir auch viel zu viele im gläubigen Bereich. Die sind gläubig, aber die sind nicht bereit, stehen zu bleiben für die Wahrheit des Wortes Gottes. Und schon mal nicht stehen zu bleiben in unserer Republik. Wie viele Anrufe ich gekriegt habe in den letzten Jahren, als dieser ganze Krempel war mit dem Thema Homosexualität. Pastor Lotzer, ich sehe das genauso wie Sie. Aber in meinem Kirchenkreis bin ich kann das nicht. Ich kann das öffentlich, ich muss das anders tun halt nicht. Ja, ich segne auch Schwule, obwohl ich das anders sehe. Da muss ich fragen, Leute machen etwas, wovon sie von der Schrift klar wissen, dass es falsch ist und tun es trotzdem. Warum? Weil sie berufliche Konsequenzen fürchten. Ja? Ja, und wir sind Protestanten. Das heißt, wir stehen auf und protestieren für die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist ja das, was die Reformatoren gemacht hat. Also das muss man bereit sein, angegriffen zu werden. Und der Prediger muss allein Diener des Wortes Gottes sein. Ich bin nicht Diener der Gemeinde. Ich bin nicht Diener einer Landeskirche. Ich bin nicht Diener einer politischen Ideologie. Nochmal, Verbum Divini Minister, Diener des göttlichen Wortes halt. Und auch wenn man der Gemeinde was zumuten muss, was die nicht möchten, wenn die Buh rufen, dann ist das eben so. Darauf dürfen wir nicht raus sein, halt zu sagen, weder auf das Klatschen noch auf das Buh rufen. Wir müssen gucken, was Gott will. Allein Diener des Wortes Gottes sein. Zu sagen, darin komplette Genüge zu haben, nur dem Wort Gottes, nichts anderes. Das sind Dinge, die müssen sein. Da gibt es keine Kompromisse. Jetzt habe ich 10 Dinge, die sollen sein. Das heißt, das ist hilfreich, das ist wichtig. Es kann Ausnahmen geben. Erstens, der Prediger soll Theologie studiert haben. Auch unsere Predikanten müssen ja, wenn die auf die Kanzel müssen, so ein kleines Theologiestudium machen, in der Predikantenausbildung halt. Wenn man dann, was weiß ich, hier auf einer Bibelschule oder sowas gewesen ist, noch weiter. Oder man muss halt mal einen ganz großen Gang gehen über das Universitäre halt. Nicht? Aber ein Prediger soll das machen. Aber es gibt auch Prediger, die das nicht haben. Die haben einfach nur Bibel studiert. Auch das kann ausreichen. Aber nach Möglichkeit soll er Theologie studiert haben. Prediger soll zweitens viele bibeltreue Predigten lesen und hören. Wenn man hingeht und hat Gäste und hat da 10 Leute im Garten sitzen und will denen jetzt ein Erfrischungsgetränk ausschließen, macht die Kanne, dann muss man die Kanne erstmal füllen. Dann kann man rausgehen und kann 10 Gläser voll machen. Ist die Kanne nicht gefüllt, kann ich kein Glas voll machen. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Ich muss mich vom Wort Gottes füllen lassen und dann kann ich es weitergeben. Das kommt ja nicht aus mir selber heraus, sondern ich soll das weitergeben. Und der Prediger soll, das dritte geht, sich an den Predigten der gläubigen Brüder orientieren. Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, wenn da einer auf eine Idee kommt und etwas entdeckt hat, was noch nie vor einem einer gesehen hat, große Vorsicht. Also es waren viel Schlauere, die das Wort Gottes verkündigt haben. Deshalb sage ich, an den gläubigen Leuten orientieren, von denen lernen halt, zu sagen halt, gucken, was haben die gemacht, daran orientieren. Viertens, der Prediger soll der Predigt einen klaren Aufbau geben. Es muss jetzt nicht immer wie bei mir sein, ich bin ja ein bisschen einfach. Erstens, zweitens, drittens, viertens halt. Es gibt viele andere Methodiken. Man kann, was weiß ich, eine Versexegese machen, dass man sagt, man hat so einen Text hier, 10 Verse, ich lege jeden nacheinander aus. Ich kann eine Homilie machen, das ist eine ganz hohe Kunst halt. Nacherzählung mit eigenen Worten des Textes und da das Theologische reinbringen. Ich kann einen dialektischen Ansatz machen halt, These, Antithese, Synthese halt. Ich kann so ein lerntheoretisch orientiertes Modell machen. Also es gibt verschiedene Modelle. wichtig ist, dass der Zuhörer einen Aufbau erkennt in der Predigt, dass er sieht, oh, jetzt kommt das und das. Weil wenn ich 40 Minuten spreche, so bann kann niemand reden, dass nicht irgendwann mal ein Abbruch kommt. Und da muss ich Leuten die Möglichkeit geben, auch wieder einzusteigen. Die müssen auch eine Systematik erkennen. Und ich mache das ab und zu so, dass ich im Konfirmandenunterricht frage, dienstags, was habe ich denn am Sonntag gepredigt? Und wenn die das nicht mehr beieinander bringen, die drei oder vier Punkte, dann weiß ich, habe ich versagt. So, wenn die da aber sitzen und sagen, ja, Olli, pass auf, das war das, das war das, das war das, das war das, das ist ganz interessant. Und die zwei Tage später das noch auf der Ralle haben, dann war das methodisch, didaktisch nicht ganz falsch. So will ich das mal ausdrücken halt. Also das ist wichtig, man soll einen vernünftigen Aufbau geben, weil das bleibt dann auch hängen. Oder eben, ich mache das ja mit den Zetteln, das ist ja auch nach wie vor trotz digitaler Dinge Geschichte halt nicht, Zettel rausnehmen, in die Tasche nehmen halt nicht, dann kann man schon mal sehen halt nicht, das verkräftet, da kommt mehr rüber. Also da bleibt mehr hängen, wenn man das deutlich macht. Prediger soll die Gemeinde kennen, das ist wichtig halt, habe ich eben schon gesagt, zweiter Text. Prediger soll das Bekenntnis der Gemeinde wahren. Das gilt dann so, wenn man auswärts predigt halt. Also Gemeinden haben ja unterschiedliches Bekenntnis. Ich war letztes Jahr 500 Jahre nach dem Ertränken der Mennoniten in Zürich eingeladen als reformierter Pastor unten bei den Mennoniten in Paraguay. So, da verbietet sich zu sagen, hinzukommen, ja wisst ihr was, ihr habt ja keine Ahnung hier, ich erkläre euch jetzt erstmal, was richtige Tauftheologie ist. Ne? So, weil ich habe es ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, so. Da weiß man, das macht man nicht halt. Ne? Das sind Erkenntnisfragen und die lässt man außen vor und da achtet man das Bekenntnis der Gemeinde. Siebtens, ein Predigt soll möglichst lange schwanger getragen werden. Also das verlange ich von jedem Prediger, dass der nicht sagt, ja Sonntag habe ich Dienst und Samstagabend fange ich an. Oder gar so nach dem Motto, auf dem Weg zur Kanzel hoffe ich, dass der Heilige Geist mir das gibt, was ich brauche. Und da musst du dich nicht wundern, wenn der dir irgendwann sagt, du bist ein ganz schön faules Schwein gewesen halt, nicht, weil du sagst, dass ich da nicht drum zu kümmern. Das muss ich vernünftig vorbereiten. Ich versuche immer sonntags vorher schon den Text zu finden und dann zu lesen, zu übersetzen und dann zu gucken, was schenkt dir der Geist? Wo bist du da? Was sollst du machen? Das sind so Sachen halt. Und dann auch zu erleben, wie in der Woche über auf einmal der Herr einem in einer anderen Andacht, die man gelesen hat, nochmal was schenkt. Oh, gesagt, das Beispiel kannst du gebrauchen halt. Aber dazu braucht es Zeit halt, nicht? Also Schwangerschaft ist auch etwas, wenn so ein Kind entsteht. Und so muss eine Predigt auch wachsen, deshalb schwanger tragen. Prediger soll keine Frau sein halt. Also es gibt Ausnahmesituationen, ja, wenn keine Männer da sind, aber nach 1. Timotheus 2, wie gesagt, keine Frau. Wir sind ja die letzte Kirchengemeinde, also innerhalb der Landeskirchen, die das noch in ihrer Gemeindeordnung stehen haben halt, dass wir eben keine Frau predigen lassen. Neuntens, Prediger soll über eine gute Rhetorik verfügen. Also natürlich ist das angenehmer für die Zuhörer, wenn der auch sprechen kann und wenn der formulieren kann und kann Leute auch mitnehmen und kann gewisse Dinge aufbauen und redet nicht so furchtbar schnell, wie ich das dann immer tue halt, sondern gibt den Leuten auch mal Gelegenheit, das einfach zu reflektieren halt. Also Rhetorik ist wichtig, das kann man zwar nur begrenzt lernen, aber das ist eben auch etwas Wichtiges. Es gibt aber auch gute Prediger, die wirklich tolle Dinge rüberbringen und nicht so die begnadeten Rhetoriker sind. Und umgekehrt, man muss aufpassen, wenn Leute sehr, sehr gute Rhetoriker sind, da muss man aufpassen, ob man die hinkriegt. Ich erzähle das immer wieder. Professor Otto Kaiser, größter Alttestamentler des letzten Jahrhunderts in Deutschland, halt, der war in Marburg. Und wenn der predigte in der Universitätskirche, und ich weiß nicht, ob er gläubig war oder nicht, halt, der brachte die Leute zum Heulen. Der hatte eine brillante Rhetorik, der konnte das, der konnte die Leute fesseln halt, der hatte die gehabt halt, das war brillant, wie der sprach, wie der Dinge verknüpft halt, das war ein Vergnügen, um ihm zuzuhören. Aber da muss man aufpassen halt, ist das wirklich Vollmacht oder ist das eben auch Menschliches halt, was dort läuft halt, also sehr, sehr schwierig halt, aber wenn einer gute Rhetorik hat und gläubig ist, ist das natürlich wunderbar. Und das Zehnte, der Prediger soll sich frei von Danksagungen für seinen Predigtdienst machen. Nochmal, eben habe ich gesagt, er muss allein Diener des Wortes Gottes sein. Und auch das ist wichtig zu sagen, wenn Leute hinterher kommen und sagen, super Predigt, Pastor, das hat nichts mit mir zu tun. Es hat wirklich nichts mit mir zu tun. Es ist der Geist Gottes, der es geschenkt hat. Ich bin nur Werkzeug, maximal. Und wenn, dann nur funktionierendes Werkzeug. Und wenn was gut war, immer Jesus den Dank sagen. Wichtig. Der Pastor wird nur hochmütig. Also mir müsst ihr nicht danken für eine Predigt, wenn sie gut war, wirklich. Also ist nicht nötig. Sagt es dem Herrn, das ist wichtig halt zu sagen und sagt ihm auch, haltet den Latzel in der Demut, das ist wichtig, dass Pastoren in der Demut gehalten werden, denn das ist eben auch was Schwieriges, wenn die dann so denken, Herr, ich bin ja, ich kann ja und ich habe ja. Nein, es ist immer nur der Herr, es ist immer nur der Herr und deshalb überhaupt nicht drauf hören, was die Gemeinde sagt, wenn man am Wort geblieben ist, ist egal, ob die schimpfen oder ob die Dank sagen, also wie gesagt, wenn man am Wort war, alles richtig war, alles abgeben an den Herrn. Wichtig nochmal, Unterscheidung muss und soll, ganz wichtig. So. Dann möchte ich noch etwas sagen zum Bekenntnis. Auch das ist ja Teil des Gottesdienstes. Wir haben das ja Sonntag auch für Sonntag, dass wir ein Bekenntnis ablegen. Und das ist ja auch wieder so standardisiert von mir eingeleitet. Ich sage dann immer wieder, wir wollen gemeinsam halt vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt uns verstärken, aber Gott zur Ehre unseren gemeinsamen christlichen Glauben bekennen halt. Und es gibt drei Bekenntnisse, die drei altkirchlichen Bekenntnisse, haben wir auch schon darüber gesprochen, die allen Christen gemein sind, halt, ob katholisch, evangelisch, orthodox halt, Apostolikum, Athanasium, Nicenum. Wir sprechen nur Apostolikum und Nicenum noch in unserem Gottesdienst halt. Das Athanasium ist auch ganz selten in Gottesdiensten gesprochen worden halt. Und wir haben neben diesen drei altkirchlichen Bekenntnissen noch ein viertes weiteres Hauptbekenntnis, das ist der Heidelberger Katechismus. Das ist in unserer Gemeindeordnung so festgelegt. Das ist auch wichtig für die Gottesdienstordnung halt. Das ist aber auch wichtig für den Konfirmandenunterricht. Das ist auch ein bisschen für die Gemeindeordnung, all diese Dinge halt. Bei den Lutheranern sind es dann eben kleine Katechismus, große Katechismus, die haben viel mehr Dinge noch, das sind der Konkordienformel festgelegt, Schmalkaldische Artikel und Confessio Augustana und Confutatio, wie sie alle heißen halt. Aber wir haben eben nur neben diesen drei altkirchlichen noch den Heidelberger Katechismus. Das sind unsere drei gültigen Bekenntnisse, in denen wir ausdrücken, wie wir versuchen, zur Ehre Gottes zu leben. Und wir haben in unserer Gemeindeordnung zwei Nebenbekenntnisse. Das ist einmal die Barmer Theologische Erklärung. Und die Dortrechter Artikel halt, auf die hören wir, die sind nicht standardisiert für uns halt, aber auch sehr wichtig, wobei die Barmer Theologische Erklärung wichtiger ist als die Dortrechter Artikel. Nochmal, das ist aber nur zur Erklärung, wie wir unseren Glauben leben und wie wir es verstehen. Entscheidend ist allein die Bibel und alle Bekenntnisse wollen auch nur Hilfe sein, um die Bibel zu verstehen halt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man darf die Bekenntnisse nicht überinterpretieren, aber die Bibel ist das, wie wieder Gott zu uns spricht, Kerygma, und die Bekenntnisse sind, wie Gott zu, wie die Menschen zu Gott sprechen halt. Aber da muss man sich eben auch Klarheit verschaffen, wie sehen wir unseren Glauben, damit man sich darin erklären kann. Und ich habe uns auch nochmal die Funktionen des Bekenntnisses zusammengefasst, weil die Leute fragen immer, ja, ihr macht das ja jeden Sonntag so liturgisch und dann leiert ihr das so runter. Ja, das ist natürlich, das darf man nicht, sondern das darf man, soll man, muss man wirklich mit ganzem Herzen sprechen. Und da ist so wichtig, immer mal auch zu gucken, was macht denn so ein Bekenntnis? Was ist denn so ein Bekenntnis halt? Also das Bekenntnis hat sehr unterschiedliche Funktionen. Erstmal hat es eine dogmatische Funktion. Es fasst die Grundlagen unseres Glaubens zusammen. Also da hat man schon mal wieder ein gutes Werkzeug, um zu erkennen, wenn einer daneben liegt. Also wenn einer sagt, ich glaube nicht an Jesus Christus, dann kann er auch kein Christ sein. Weil das bezeugen wir ja. Also da hast du schon mal ganz einfach dogmatisch, wo du sagst, okay, das ist unsere Lehre, da stehen wir drin halt. Es hat aber auch eine katechetische Funktion, also eine lehrende Funktion. An dem Glaubensbekenntnis kannst du hervorragend den christlichen Glauben erklären halten. Also geht ja los, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer, Himmel und Erde. So geht ja die Bibel los und dann alles, was Jesus getan hat, was der Heilige Geist ist halt. Also hat eine katechetische Funktion, wo ich auch nochmal im Glauben unterrichtet werde. Es hat eine ekklesiologische Funktion, das heißt also auf die Kirche bezogen. Es grenzt uns gegen Irrlehrer ab. Also nochmal, ich sagte eben schon, habt ihr ein hervorragendes Werkzeug, um festzustellen, ist da jemand klar bei Jesus oder ist er nicht dabei? Ist ja klar, bezeugen Jehovas, wenn die kommen, die sagen, klar, Jesus ist nicht Gott, bezeugen wir in unserem Bezeugnis. Weißt du ganz genau, gehört er nicht dazu. Der gehört nicht zur Gemeinschaft von Christen. Die Zeugen Jehovas sind keine Christen. Ja, das ist eine irgendwie abgespacede Sekte halt, aber sind keine Christen. Genauso wenig, wie man dann Abraham-Ökumene betreiben kann und kann sagen, ja, wir können ja auch mit dem Gott der Muslime zusammensprechen. Wenn klar ist, die glauben nicht daran, dass Jesus Christus wahrer Gott ist, können wir mit denen nicht zusammenarbeiten. So einfach ist das, aber das wird heute alles leider in der Kirche in vielen Bereichen über Bord geworfen. Es hat eine pastorale Funktion, es verpflichtet den Geistlichen, das ist ganz wichtig, dass er weiß, okay, wird ja auch bei der Ordination, muss er darauf schwören, dass er den Glauben lebt, eben nach den altkirchlichen Bekenntnissen, nach den Bekenntnissen. Ich habe ja schon darüber gesprochen, das sieht man am Bäffchen, die er dann selber für sich noch genommen hat. Also ich akzeptiere nicht nur den Heidelberger Katechismus, ich habe eben auch die Konkordienformel, das Konkordienbuch mit der Konkordienformel, mit den lutherischen Bekenntnissen, die ich akzeptiere, zu sagen, dass ich sie für wortgetreue Auslegung der Bibel sehe. Es ist eine ökumenische Funktion halt, nicht? Es ist ein Band der Christen. Es ist was Wunderbares auch, dass wir diese, gerade die drei altkirchlichen Bekenntnisse auch mit den Katholiken, auch mit den Orthodoxen zusammensprechen. Bei dem vielen, was dann schwierig ist mit deren Kirchbegriff und, ich weiß das. Und trotzdem gibt es da ja auch Christen und da gibt es Dinge, die uns verbinden. Das Bekenntnis hat eine liturgische Funktion. Also ist Teil des Gottesdienstes halt, das Bekenntnis abzulegen. Also das Singen ist ja das eine, aber ein Bekenntnis abzulegen, das glaube ich, Das ist was ganz Starkes. Und das ist genau das Siebte hier, die doxologische Funktion. Ich sage das ja auch jeden Sonntag, dem allmächtigen Gott zu Ehre. Das ist etwas ganz Besonderes, wo wir Gott mit Ehren ein ganz besonderes Geschenk mitbringen. Also wenn du früher, was weiß ich jetzt hier, 20 Jahre bist, hast dich in die 19-Jährige verknallt halt und jetzt triffst du dich mit der, da willst du irgendwie ein tolles Geschenk mitbringen, da gibst du dir auch Mühe. Ja? So sagst, und wenn du, wir stehen ja mit Gott in einer Liebesbeziehung, jetzt zwar natürlich nicht in diesem erotischen halt, aber zu sagen in einer Beziehung und ich will ihm auch was bringen, der braucht von uns kein Geld, aber der will unser Herz. Und wenn wir das mit ganzem Herzen mitsprechen, dieses Glaubensbekenntnis, dann ist es das Gott-Ehrendste, was wir uns vorstellen können. Das ist etwas ganz, 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 ganz Großartiges. Aber es ist eben nicht nur eine Frage der vertikalen Funktion, wir ehren Gott, sondern auch horizontal passiert etwas. Das ist das Letzte, das ist die soziologische Funktion. Das ist etwas ganz Starkes und da, ich bin ja sehr gerne Pastor in dieser Gemeinde. Und einer der Höhepunkte ist, wenn wir sonntags zusammenkommen, die Kirche darf richtig voll sein. Man weiß auch, an den Geräten sind Leute, die hört man nicht, aber in der Kirche, wenn wir da mit 500 Leuten zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen. Wir sagen zwar, ich glaube, aber wir. Dieses Gemeinschaftsbildende zusammen, wir gehören zusammen. Und zwar aufgrund dessen, was wir hier bekennen. Das ist Teil meiner Identität und Teil der Identität meiner Brüder und Schwestern, die das mit mir sprechen. Darin sind wir vereint. Also es ist für mich unglaublich stark. Und ich verstehe die freien Gemeinden nicht, die das überhaupt nicht machen halt, ne? Die dann nur Dinge im Lob haben. Aber ich Bekenntnis, das ist ja auch so eine doxologische, ganz fantastisch halt. Das ist so für mich das Starke, eben das Bekenntnis zu sprechen halt, das einfach da zu sehen. Und das will ich dann nochmal abschließen. Jetzt komme ich wieder zum Thema immens zurück hier, damit habe ich ja begonnen. Was Jesus sagt zum Bekenntnis. Und Jesus sagt in Matthäus 10, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und jetzt will ich noch mal was sagen, eben zu diesem Bekenntnis, was wir ja sprechen, aber auch nicht nur im Gottesdienst, sondern auch anderweitig, welche immense Bedeutung es hat. Es hat erstens eine immense Bedeutung, dass wir dieses Bekenntnis sprechen. Denn wenn wir es sprechen, das verheißt dann Jesus, dass er sich dann zu uns bekennt. Dass er dann sagt, hey, wer Jesus bekennt, den bekennt der Vater. Das ist das Wunderbare. Wenn wir es nicht tun, bekennt er uns nicht vor dem Herrn, vor dem Vater. Dann kennt er uns nicht. Und das ist natürlich für den Gottesdienst stark. Aber das ist natürlich auch überall draußen stark, wo wir sind, wenn wir Bekenntnis ablegen dürfen für den lebendigen Gott. Zu sagen, hey, ich sage ja zu Jesus, ich zeige das anderen. Wir haben eben im Gebetskreis noch gebetet hier für diesen Necher, diesen Profi von Dortmund, der jetzt nach diesem Länderspiel dann Bekenntnis abgelegt hat. Ja? Dieses öffentliche Gebet und nachher knallert das in die Kameras gesagt. Nicht? Die Taz hat ihn runtergerissen, halt, nicht? Die ganze linke Presse hat ihn runtergezogen zu sagen. Aber endlich steht man Christ auch auf und macht das deutlich. Halt, und zu sagen, ich stehe ein für diesen Jesus Christus. Also das ist Wahnsinn. Und das hat eine immense Verheißung. Das ist ja das, was hier gesagt wird. Wenn wir das tun, wenn wir das tun, wenn wir für Jesus einstehen, vor den Menschen, wenn wir ihn bezeugen, dann bezeugt er uns vor dem Vater. Also da musst du eigentlich keinen mehr motivieren. Zu sagen, das passiert, wenn ich Jesus bezeuge. Ich meine, ich bin in der super Situation, dass ich dafür bezahlt werde, Jesus zu bezeugen. Das Wort, Jesus ist ja das Wort. So, und das will ich versuchen, mit all meiner Kraft zu tun. Nicht nur, weil es mir von der Schrift abverlangt ist, weil Gott es möchte halt, ne? Sondern es ist für mich das Allerbeste. Das ist meine Aufgabe halt zu sagen, wenn ich das tue, bezeugt mich der Herr vom Vater. Das ist dann innertrinitarisch halt. Ich bin Sünder genug, aber wenn da was gelingt, oh, das motiviert mich. Das motiviert mich aufzustehen auch, da wo vielleicht sonst andere die Klappen halten. Also ich bin jetzt nicht besonders tapfer, das behaupte ich nicht. Aber das nehme ich mich für mich in Anspruch, das zu sagen, wann immer Mist irgendwo gelaufen war, habe ich auch meine Stimme erhoben halt. Zumindest das versucht, egal war das, war auf Synoden oder sonst irgendwas zu sagen. Immer, auch wenn Leute zum Teil, wenn du Pfarrer ausgebuht worden bist oder sonst irgendwas, oder ich war erste Pfarrversammlung, damals junger Pfarrer im Kirchenkreis Siegen, da hält da einer so eine verworrene Andacht vorher halt, nicht? Und dann soll weitergegangen, sage ich, nix, jetzt müssen wir erstmal über die Andacht sprechen. Da habe ich gesagt, das war falsch, das war falsch, das war falsch, das kann man so nicht sagen, vor Pfarrern. Keiner sagt was, ja, war fertig, dann ging das weiter, nachher kommt der Superintendent zu mir, sagt, Pastor, du brauchst nicht mehr zu kommen, muss ich normal einmal im Monat hingehen, brauchst dich nie wieder zu einer Pfarrerversammlung. Generalversammlung hinzugehen. Da war ich dankbar, hatte ich viel Zeit gespart. Aber das ist eben dann das Ding. Aber das ist halt zu sagen, da muss man aufstehen, da muss man sagen, nix. Wenn hier die Unwahrheit gesagt wird, selbst wenn nur Pfarrer da stehen, wenn du hier der Jüngste bist und der Erste, der nix, du musst sagen, ist nicht. Da, also das ist ganz, ganz wichtig halt, wenn es eine andere theologische Meinung ist oder eine andere Erkenntnis. Aber wenn klar Jesus nicht geehrt wird, wenn etwas gegen Jesus, gegen die Schrift gesagt wird, haben wir die Verpflichtung zu protestieren, Jesus zu bezeugen, zur Heiligen Schrift zu stehen. Also das hat eine immense Verheißung. Ja, das kann uns manches kosten. Ich sage hier, wir haben ja jetzt am Wochenende HMK-Tag, da werden wir wieder Zeugnisse hören von Geschwistern, die eben nicht viel Geld kriegen wie ich halt für das Zeugnis, sondern die verfolgt werden, ins Gefängnis geschmissen werden halt. Wir wissen, dass weltweit Menschen umgebracht werden, nur weil sie zu Jesus stehen. Aber das mag uns auch motivieren. Deshalb ist das so wichtig, auch mit der verfolgten Gemeinde zu wissen, halt, was die Jungs bereit sind zu tun, was sind wir bereit zu tun. Und nochmal, wenn wir es tun, dann wird uns Jesus bekennen vor dem Vater. Und das andere ist einfach eine Ehre. Es ist eine große Ehre, das zu machen. Es ist eine große Ehre, für den Herrn einzutreten. Es gibt keine größere Ehre. Nicht, wenn du, was weiß ich, Professor wirst, wirst du ernannt oder wirst Nationalspieler oder was weiß ich, hast viel Geld. Das ist alles schön und gut in dieser Welt halt. Aber das Größte, was dir passieren kann, ist, dass du dir die Ehre zuteil wird, dass du für den lebendigen Gott eintrittst und dass du für ihn Bekenntnis ablegst. Dass wir eines Tages eine Ewigkeit erleben. Was das bedeutet, was das für eine Ehre war, dass wir Bekenntnis ablegen durften, nicht mussten. Wir haben ja immer so den Druck, so nach dem Motto, das müssen wir jetzt schon wieder machen. Nicht? Der Latz hat Druck gemacht und meine christliche Erziehung von meinen Eltern, die waren so gläubig, die Mama trug, jetzt müsste ich das. Nein, du darfst. Und damit tust du den größten Gefallen. Es ist eine große Ehre, wenn wir Bekenntnis für unseren Herrn und Eiland ablegen, wenn ich Zeuge, Botschafter, Wortträger des Herrn sein darf. Und das wollen wir versuchen natürlich auch, jetzt komme ich wieder zum Gottesdienst zurück, immer wieder in den Gottesdiensten zu machen. Das ist wichtig für jeden Einzelnen persönlich. Aber wir als Gemeinde St. Martini, wir wollen immer wieder gucken in unseren Gottesdiensten, dass wir ihm zu Ehre, Lob und Preis leben, dass wir ihn bekennen mit unseren Liedern, mit unseren Bekenntnissen und vor allen Dingen auch mit unserer Predigt, dass damit allein Jesus Christus gelobt und gepriesen wird. Amen. So, das war's. Wir wollen noch zusammen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns die Möglichkeit des Gottesdienstfeierns gegeben hast, dass wir uns Sonntag für Sonntag stärken können durch das, was du uns schenkst, Herr, und dass wir dir unseren Lob und Preis bringen dürfen. Und ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde St. Martini, dass du uns immer wieder hältst in diesem Lob und in diesem Preis, dass das, was wir tun, dir die Ehre gibt, Herr. Schau du da auf uns und wo das nicht so ist, Herr, da schenken uns die Erkenntnis, dass wir Dinge verändern, Herr, und mach Türen zu, dass wir Wege betreten, nicht betreten, die wir nicht zu betreten haben. Aber wenn es gilt, auch für deine Ehre einzustehen, dann mach uns auch treu und fest, dass wir den Rücken durchdrücken und auch im Gegenwind mal stehen bleiben, Herr. Möchte ich bitten für uns alle, die wir hier sind, dass uns das auch gelingt in unserem Umfeld, Herr, dass wir dir zu Ehre leben, dass wir deinem Namen die Ehre geben und dass wir dich bekennen. Möchte ich bitten jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, auch für die Geschwister, die zugeschaltet sind, um dein Mitgehen, dein Behüten und dein Begleiten, Herr, und dir Dank sagen, dass du ein helfender und segnender Gott bist. Und so wollen wir schließen diese Bibelstunde in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen.